Liebe Zuhörer unseres Radios, Papst Franziskus hat einiges an Kritik auch auf sich gezogen, weil er im Hinblick auf die Fragen der Sexualmoral ganz klar gesagt hat, zuerst kommt die Verkündigung, das Kerygma, wie man es im Griechischen hier nennt, und dann erst daraus ableitend die Moral. Und da haben dann manche schon gemutmaßt, dass er ja, bei bestimmten Dingen, zum Beispiel Fragen der Homosexualität, gar nicht mehr auf dem Boden der Lehre der Kirche sei, was natürlich ein Unfug ist. Jetzt nimmt er in diesem Interviewbuch zu Fragen der Sexualmoral Stellung. Die Kirche predigt, so Bergoglio damals, was sie für das Beste für den Menschen hält, was ihn erfüllter und glücklicher macht. Aber häufig kommt es auch zu einem Reduktionismus, der den Menschen abwertet. Ich will das genauer erklären. Das Wichtige an der Predigt ist, dass Jesus Christus verkündigt wird. Das, was die Theologie das Kerygma nennt. Es sagt, dass Jesus Christus Gott ist, dass er Mensch geworden ist, um uns zu retten, dass er in dieser Welt gelebt hat wie einer von uns, dass er leiden musste, gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Das ist das Kerygma, die Verkündigung des Christus, die den Menschen staunen lässt, ihn zur Kontemplation und zum Glauben führt. Einige glauben auf Anhieb, wie Maria Magdalena. Andere finden zum Glauben, nachdem sie erst ein wenig gezweifelt haben. Und wieder andere müssen erst, wie Thomas, den Finger in die Seitenwunde Jesu legen. Jeder hat seine eigene Weise, zum Glauben zu kommen. Der Glauben ist Begegnung mit Christus. Wollen Sie damit sagen, so sein Interviewpartner, dass einige vom Thema der Sexualität mehr umgetrieben werden als vom Kern der religiösen Botschaft? Genau darauf will ich hinaus. Am Anfang steht die Begegnung mit Jesus Christus. Dieser Begegnung folgt das Nachdenken, das mit Hilfe der Katechese zu leisten wäre. Und zwar das Nachdenken über Gott, Christus und die Kirche. Daraus lassen sich dann die moralischen Grundsätze sowie die in der Religion begründeten Verhaltensweisen ableiten. Diese stehen nicht im Widerspruch zu den allgemeinen menschlichen Verhaltensweisen, sondern verhelfen ihnen zu einer größeren Fülle. Im Allgemeinen beobachte ich bei einer gewissen christlichen Bildungselite eine Abschwächung des Religiösen, weil es einem lebendigen Glauben fehlt. Ich darf vielleicht noch etwas ergänzen. Es ist den Gegnern der Kirche gelungen, sicher nicht auch ohne unsere Schuld, den Glauben nur auf Moral zu reduzieren. Das heißt, auf ein mehr oder weniger rigides Gebäude an Vorschriften, an Ordnungen, an Geboten und Verboten, und das war's dann. Das ist schon im Alten Testament verkehrt, denn die Einleitung, und die ist entscheidend, ähnlich wie die Präambel auch bei unserem Grundgesetz, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist, so heißt es auch bei der Einleitung der 10 Gebote: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich in die Freiheit herausgeführt hat. Und dann gibt Gott bestimmte Spielregeln vor, die zu beachten sind, damit diese Freiheit erhalten bleibt. Sie kennen das, die 2 Dekalogtafeln, zunächst die Beziehung zu Gott. Und wie oft haben die Israeliten sich dagegen verfehlt, indem sie eben anderen Götzen zu ihrem eigenen Unheil nachgelaufen sind, den Baalen. Was hat das Fluch ins Land gebracht? Dass sie einfach vor Baal, vor sinnlosen Götzen ihre Knie gebeugt haben. Und natürlich dann auch das soziale Miteinander. Und Sie wissen, dass die Propheten vor allem die Unterdrückung der Armen gebrandmarkt haben, der Witwen, und haben gesagt, dass das ganz sicher das Gericht Gottes nach sich zieht. Das hat man dann ignoriert, und dann kam es, wie es kommen musste, nämlich, dass eben die Feinde übermächtig worden sind, das Land erobert haben. Das sind die Spielregeln, sagt der liebe Gott. Das sind die Grundgebote, die müsst ihr beachten, weil ihr sonst unfrei werdet. Wenn man das weglässt, hat man nur noch so einen mehr oder weniger sinnvollen Katalog von Verboten und Geboten. Und das ist es eigentlich nicht, worauf es ankommt. In unserem Glauben geht es um die persönliche Beziehung zu Christus. Dann wird der Papst gebeten, das zu konkretisieren. Man achtet nicht auf das Kerygma, sagt er, und geht zu schnell zur Katechese über, besonders im moralischen Bereich. Man braucht nur manche Predigten zu hören, die kerygmatisch sein sollten, also verkündigungsmäßig, mit einem gewissen Anteil an Katechese. Tatsächlich sind sie aber schlussendlich moralisch und bestenfalls noch katechetisch. Und im Bereich der Moral, vielleicht nicht so sehr in Predigten als bei anderen Gelegenheiten, spricht man am liebsten über die Sexualmoral. Das heißt, über alles, was in irgendeinem Bezug zur Sexualität steht. Ob man das darf oder jenes darf oder nicht darf. Ob man schuldhaft gehandelt hat oder nicht. Und wir vergessen dabei den Schatz des lebendigen Christus, den Schatz des Heiligen Geistes in unserem Herzen, den Schatz des christlichen Lebensentwurfs, der doch weit mehr beinhaltet als sexuelle Fragen. Wir lassen eine reiche Katechese mit den Geheimnissen des Glaubens, des Credo beiseite und fokussieren uns schließlich auf Fragen wie die, ob es sinnvoll ist, einen Protestmarsch gegen einen Gesetzesentwurf teilzunehmen, der den Gebrauch von Kondomen erlaubt. Der Papst hat völlig recht. Sie erinnern sich, wie ich mich an dieser Stelle oft geärgert habe, dass wenn ein Enzyklika von einem Papst auf 100 Seiten ein Nebensatz, in dem das Verbot künstlicher Empfängnisregelung bekräftigt worden ist, herausgestrichen wird. Also geradezu wie ein pubertierender Jugendlicher, der sich auf alles, was mit Sexualität zu tun hat, stützt. Und das schadet so unglaublich unserer Verkündigung. Und deshalb bin ich so dankbar, dass der Papst die Akzente richtig setzt. Anlässlich des sogenannten Gesetzes zur Reproduktionsmedizin wollten einige Gruppen aus der gebildeten Elite mit einer bestimmten Ausrichtung in die Schulen gehen, um die Schüler zu einer Kundgebung gegen das Gesetz zusammenzutrommeln, dem sie vorwarfen, es stehe im Gegensatz zur Liebe. Es ist wahr, dass unsere Kultur die Liebe auf die Geschlechtsorgane reduziert hat. Und zwar im solchen Ausmaß, dass sie in vielen Fällen zu einer Frage von Kauf und Verkauf, also zu einem Phänomen des Konsumismus degradiert wurde. Dennoch hat sich das Erzbistum Buenos Aires, er war damals der Kardinal und der erste Mann, dagegen ausgesprochen, dass die Jugendlichen an dieser Demonstration teilnahmen. Und zwar aus der Überzeugung heraus, sie seien dafür nicht da. Für mich ist ein junger Mensch wichtiger als eine Frage der Gesetzgebung. Deshalb habe ich es untersagt, dass Jugendliche unter 18 Jahren dazu aufgerufen wurden. Was ich erlaubt habe, war, dass man diejenigen ansprach, die bereits wahlberechtigt sind. Dies reduzierte offenkundig die Zahl der Teilnehmer aus der Schülerschaft beträchtlich. Denn die Mehrheit von ihnen wird mit 17 in die Kollegien aufgenommen. Dennoch erschienen einige Gruppen von Schülern aus zwei Kollegien von Buenos Aires. Weshalb diese Obsession? Diese jungen Menschen fanden sich konfrontiert mit Dingen, die sie vorher nie gesehen hatten. Transvestiten, die sie aggressiv verhielten. Feministinnen, die lautstark ihre Parolen riefen. Mit anderen Worten, die Erwachsenen hatten die Jugendlichen geholt, um ihnen sehr unschöne Dinge vorzuführen und sie zu instrumentalisieren. Und dagegen verwahre ich mich. Das bietet natürlich auch Angriffsfläche. Der Papst macht da nicht mit, oder heißt der Kardinal. Und dem ist das kein Anliegen. Natürlich ist es ihm ein Anliegen. Aber gegen die Argumentation, die er hier vorbringt, kann man doch letztlich, wenn man ehrlich ist, nichts einwenden. Er spricht mir wirklich und vielen Christen aus der Seele. Zuerst die Beziehung zu Christus und dann einer verstanden hat, dass sein Leib Tempel des Heiligen Geistes ist, dann ergibt sich alles andere daraus. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.